möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source.
Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir sammeln per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans?
Hart ist das Ziel, nach dem sie streben. Hart ist, dass ihnen Dreck auf alle geht. Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblut zerbricht. Wenn Rocker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Ist jeder einzelne Zeit. Der geopfert wird durch GVL und GEMA.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn aus den Stadt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer!
Ist nicht gelogen, Bro. Es geht auch ohne Gamer sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, über die Meinungen, Rules und Style zu feiern, fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Ob Original oder Imitat, ist jetzt tausend Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist hart? Es steht doch schon im Internet.
Pling, 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 pling. Jetzt muss ich mit der Frage anfangen, okay, piep.
Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Ah, geht los. Also ich habe mir das Programm angeguckt und habe mir so ein paar Sachen rausgepickt, die ich interessant finde. Und dazwischen füllt man das dann halt irgendwie mit dem, was gerade interessant ist.
Unser Bunker, Unser Bunker, we're managing.
Penta Radio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute ist der Titel der Sendung Datenspuren, das Interview. Wir wollen einfach die Datenspuren noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben ja eben, wie der Titel schon sagt, ein paar Interviews gemacht. Wir werden aber auch aus dem Vortragsprogramm ein paar kurze Szenen hier nochmal abspielen. Fangen aber unsere heutige Sendung so wie immer an mit so einem kleinen Rundblick, was es so Neues gab im letzten Monat oder was wir irgendwie so da auffällig fanden. Ja, wo fängt man da am besten an? Na gut, fangen wir mal damit an, womit wir so das Internet hauptsächlich angucken. Browser, da gab es einiges Neues. Ich glaube Opera oder so, das interessiert mich nicht ganz so. Firefox hat jetzt eine neue Version rausgebracht, obwohl die eigentlich als Beta schon ganz benutzbar war und auch schon eine Weile von vielen Leuten benutzt wird. Ubuntu, die hatten, glaube ich, die Beta schon ja, im letzten Release mit drin. Und die haben einen super Weltrekord aufgestellt, dass irgendwie so viele Leute noch nie Firefox 3 vorher an einem Tag runtergeladen hatten. Ja, Respekt.
Und 5 Stunden bis zur ersten Lücke. Das ist schneller als Safari. Safari hatte auch einen Zero Day.
Ja, aber war das nicht schon irgendwie, bevor sie das Ding überhaupt rausgehauen? Ja, okay. Ja, nee. 5 Stunden Respekt. Wobei natürlich so eine Browser-Software schon komplex ist. Ich habe in dem Zusammenhang Wimperator gefunden. Das ist so ein Firefox-Plugin, wo sich das Ding halt wie ein Vim benutzen lässt. Und das ist so,
das
richtig
ist cool.
Ja, also unten die Statusleiste, die sieht richtig cool aus. Das sind dann so Fortschrittsbalken, die so aussehen wie so Wget und so. Ja, finde ich richtig cool. Also muss man nicht ständig irgendwie umdenken, womit geht es denn hoch und runter. Nette Geschichte. Ja, hätte vielleicht jetzt später kommen sollen, aber wir wollten ja diesen Monat mal anfangen, Software des Monats. Also irgendwas, was wir irgendwie, oder einer zumindest von uns, ganz toll fand. Ein Programm, was er gefunden hat. Diesen Monat soll es Miro sein. Das ganze Ding ist gestartet als Democracy Player. Ich weiß gar nicht richtig, wer da dahinter steht. Im Prinzip ist es so ein Feedreader für Videos.
Oh. Und noch einer.
Noch einer. Ja, und naja, und da kann man dann so verschiedene Feeds anklicken und da kommen dann halt immer so die Videos des Tages oder was halt so Neues gab. Und es gibt auch erstaunlich viele, die schon so Videofeeds anbieten. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil es ja, wenn man einfach zum Beispiel an News kommt oder an Nachrichtensendungen von so anderen Teilen, die ja nicht so aus dem deutschen Blickwinkel so rausgehen oder was man dann vielleicht noch ein bisschen mit BBC oder so übers Kabel kriegen würde, wenn man es dann gucken würde. Al Jazeera zum Beispiel.
Oh ja.
Ja, fand ich richtig cool. Also habe ich heute gefunden, nur im Chomsky, so ein Interview über die Wahl jetzt hier oder über die, wie hat er es genannt, bei der letzten Wahl hat er schon diesen Begriff Fake Democracy rausgebracht. Ja, also cooles Teil für jeden, den sowas interessiert, mal installieren, gibt es auch für verschiedene Betriebssysteme. Ja, wenn wir schon beim Internet sind.
Und bei Fake. Dann kommen wir zu Frenchcryption.
Genau, Fake. Ja, Frenchcryption ist so der neue Begriff für sowas, wie Debian gemacht hatte letztens.
Wenn man nur besser und größer.
Besser und größer. Ja, da muss man jetzt mal ein anderes Betriebssystem loben, was es schon mit eingebaut hat. Windows.
Ja.
Da ist es wohl so, laut unbestätigten Meldungen, wenn man da als Sprache Französisch einstellt, dann tut da der Zufallsgenerator auch nicht ganz so, wie er soll.
Der Zufallsgenerator tut überhaupt nicht so, wie er soll. Es gibt auch noch einen neuen, der ist mit einem Update reingezwungen worden. Und da hat sich die Mathematikergemeinde drüber aufgeregt und meinte, man kann da doch schon ganz gut mit entschlüsseln. Also er ist nicht so zufällig, wie es sein sollte. Es ist unbestätigt, ob das jetzt irgendjemand reingezwungen hat oder ob das einfach nur Dummheit des Entwicklers war. Man streitet sich.
Ja.
Ich kann nochmal nachgucken, wo das genau ist. Findet man dann im Wiki.
Genau. Und dann kommen dann wieder so Sachen wie NSA-Key und so. War es natürlich auch alles unbestätigt und huch, haben sie aus Versehen so genannt. Naja, also ne, zum Glück kann man sich sein Betriebssystem aussuchen. Und ja, wenn man Französisch spricht, dann sollte man irgendwie doch eine andere Sprache einstellen. Das ist schon hammerhart. Ja, aber Internet ist jetzt in Skandinavien, genau genommen in Schweden, auch ein interessantes Feld geworden zumindest, weil die Schweden haben ja jetzt ein Gesetz, ist glaube ich schon durch, ne?
Ja, ist durch.
Durchgebracht, wonach sie sämtlichen Traffic, der rein und raus geht, ja, einfach überwachen. Also ja. Das ist so ein Echelon für das schwedische für Internet.
TCP/IP, genau.
Genau.
Und UDP.
Ja, eben alles. Und
aber auch alle Telefonate, die ins Ausland geführt werden oder die vom Ausland reinkommen.
Ja, gut, also wenn dann alles und ja, ich weiß gar nicht so richtig, was jetzt mit Transit-Sachen da passiert. Da ist ja, glaube ich, Telesonera ein großer Provider da oben. Ja, keine Ahnung, ob der Putin sich demnächst irgendwie eine andere Route zu anderen großen Knotenpunkten im Internet sucht. naja gut, aber der kriegt vielleicht seine Verschlüsselung auch richtig hin. Ich glaube nicht, dass der Französisch einstellt in seinem Windows. ja. Naja, wenn wir gerade so bei Internet, Service Providern, waren wir, nee, ja doch, Service Providern bei Telia. Telekom, ich meine, da muss man ja nicht groß drüber reden, über diesen Skandal, der es hier bis so in die Mainstream-Medien geschafft hat. Aber eine Sache, die ich ein bisschen, also zumindest habe ich da bei der Schlagzeile kurz ein bisschen gezuckt. Die haben also auch sogenannte Hacker abgehört. Und das schon,
oh yeah.
Das schon Mitte der 90er, also genau genommen war das Ende 96. Ja, und da haben sie dann die Polizei hingeschickt und die haben dann die bösen Hacker da hochgenommen. Und dann hat sich rausgestellt, dass das so eine Art Sondereinsatztruppe von T-Mobile war. Also das sind die, ne?
Die Tochter.
Die Tochter, die halt hier Mobilfunk machen. Und die waren halt Tag und Nacht damit beschäftigt, zu versuchen, dass die Leute auf der Autobahn mit ihren Handys nicht ständig...
In den Zügen.
Autobahn aber auch.
Ja?
Autobahn.
Ja,
ich hab Züge. Da nicht ständig aus der Leitung fliegen. Und das ist also, ja, das lässt wirklich, das lässt erkennen, wie super das da läuft. Ja, Telekom, T-Mobile, Telefone, so der kurze Handy-Rent, Android ist jetzt irgendwie verschoben.
Schon wieder?
Ja, also ist irgendwie jetzt Ende des Jahres und bei manchen erst Anfang nächsten Jahres, dass da so die ersten Handys damit auf dem Markt erwartet werden. Tja, angeblich, also Google, die ändern irgendwie die Software zu häufig und die anderen, die wissen irgendwie, also keine Ahnung. Gut, OpenMoko ist ja auch so eine Vaporware, was gar nicht geht.
Nie wieder was von gehört. Also auf dem Camp mal gesehen, ein bisschen mit rumgespielt, aber...
Ja, aber Camp ist ja jetzt fast schon ein Jahr her, ja, ne?
Ja.
Genau, und dann hieß es ja Ende des Jahres und dann hieß es mal ziemlich vielversprechend irgendwie so im Frühjahr. Das ist ja nur durch seit letzter Woche. Auf dem Chemnitzer Linux-Tagen war, glaube ich, ein OpenMoko-Vortrag. Einen habe ich noch nicht.
Ja, aber nur der Vortrag.
Ja, genau. Naja, schade. Wäre eine super Sache gewesen. Dafür, denke ich aber, haben solche Projekte halt wie OpenMoko und Android und diese ganzen Linux-Fritzen da die Sache doch ein bisschen ins Rollen gebracht, sodass Nokia jetzt Symbian komplett aufgekauft hat. Symbian ist also das Betriebssystem, was so auf vielen Handys, hauptsächlich Nokia, Sony Ericsson haben auch einige und so, läuft. Die ganze Software kommt von Psion. Die haben mal so kleine, richtig coole so Organizer hergestellt.
Oh ja.
Nur haben die es leider nie so geschafft, wie Palm damals, die Amis zu erobern. Deswegen, also die Firma gibt es so nicht mehr. Und davor haben die Software hergestellt für den Spektrum. Also wer es kennt, den ZX Spectrum, naja, kenne ich die noch. Aber gut, ja, und Nokia hat jetzt Symbian gekauft für ganz viel Geld und hat angekündigt, dass wir, glaube ich, in 2 Jahren oder so das Ding komplett Open Source machen wollen, unter der Eclipse-Lizenz.
Man muss sich das halt mal also vor Augen halten, Symbian, Nokia hält jetzt so 3/4 Marktanteil ungefähr, also im Gegensatz zu Windows Mobile, Apple und Open Source-Sachen. Also ungefähr, so ist der Löwenanteil auf alle Fälle, also ist 3/4.
Na, auf jeden Fall wird, denke ich mal, wird es da noch spannend werden.
Ja, das war halt auch ganz interessant. Die wollten das schon mal machen. Und dann wusste aber keiner, ob da jetzt wie noch wo irgendwelche Patente drauf sind. Und in 3 Jahren sind die definitiv abgelaufen. Deshalb dauert das auch noch so lange.
Ach so.
Weil inzwischen gibt es halt so viele Gesetze und so viele Patente, dass keiner mehr genau weiß, was jetzt irgendwo ist. Und
ja.
Ehe sich da irgendjemand das Bein anbrennt oder einfach mal was macht, um mal zu testen.
Nee. Ja, aber echt mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Patente so die Wirtschaft...
Innovation fördern.
Innovation fördern, genau. Ja, na gut, dann machen wir vielleicht noch die eine News durch. Massengentest hatten wir in Sachsen den größten überhaupt, zumindest in Deutschland.
Deutschland, ja.
Und da, das ist jetzt mal ohne irgendwie böse Hintergedanken, Glückwunsch an die Fahnder, die denjenigen gefasst haben. Wirklich schön, dass solche Sachen aufgeklärt werden. Ich persönlich finde sehr, sehr schade, dass zumindest die Berichte, die ich so drüber gelesen habe, weiß ich jetzt eben nicht richtig, wie sie ihn gefangen haben. Und das ist auch alles so ein bisschen widersprüchlich. Also nach außen wird es ja irgendwie so ein bisschen so dargestellt, der Massengentest war nun ein Riesenerfolg. Man liest aber auch, dass sie eben durch richtige Polizeiarbeit, also die haben so richtig ermittelt, um rauszufinden, wer das ist, halt denjenigen rausgefunden. Also ich habe so mal Sachen gehört wie oder gelesen, dass Teile des Kennzeichens, was wir so Zeugen gesehen haben, nur rein zufällig auch mit dem des jetzt potenziellen Typen da übereingestimmt haben und so. Und ja, und da stand das eben auch eher so, dass der Gentest jetzt nur halt so der letzte Überführungsbeweis war. Mit anderen Worten, der Massengentest hat eben nichts dazu beigetragen, den Typen da zu finden. Und eine der großen Kritikpunkte, glaube ich, auch vom Landesdatenschützer hier, also vom Schar, ist ja gewesen, dass sich solche Massengentests eben bitte nicht als ständiges Mittel in der Polizeiarbeit durchsetzen sollten. Naja, dazu muss man wissen, dass natürlich auch Sachsen Polizisten abbaut und dann mal mit so einer spektakulären Aktion unser sächsischer Innenminister hier auch mal ein bisschen für schöne Schlagzeilen so sorgen will.
Und ist denn bekannt, was jetzt, nachdem sie den Täter da halt geschnappt haben, was halt mit den Daten passiert, die erhoben wurden? Also mit den Gendaten?
Naja, es gibt ja die offizielle Aussage, dass die Daten genommen werden, dann wird der Vergleich gemacht noch vor Ort und danach werden die Daten wieder vernichtet.
Die vergleichen das vor Ort? Das heißt, die haben vor Ort irgend so ein cooles Handheld, wo die so ein bisschen Genmaterial reinkippen und sagen, ja.
Nee, wir schicken das natürlich auch in irgendein Labor und da wird es dann überprüft. Und in den ganzen Meldungen, die jetzt kamen zu dem Gentest, wurde hinterher berichtet, dass die DNA-Proben natürlich alle wieder vernichtet werden. Problem ist, sie vernichten die, nachdem sie die Daten extrahiert haben und keiner sagt, was mit den extrahierten, digitalisierten Daten jetzt passiert.
Eben, weil dann brauchen wir auch die Proben nicht mehr.
Genau.
Und das lässt sich auch viel einfacher kopieren.
Ist denn überhaupt klar, also auf welcher Basis solche Gen, also man sagt ja immer so schön der genetische Fingerabdruck, aber so als Laie in dem Feld, im biologischen Feld, sage ich mal, weiß man eigentlich nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Also das ist ja nicht einfach die DNA, die dann da gespeichert wird und abgeglichen wird, sondern die müssen da ja auch Daten extrahieren, das dann verarbeiten. Und wie werden die verglichen? Sind das einfach nur Korrelationen oder ist es dann von diesen Merkmalen wirklich ein 1-zu-1-Vergleich? Also was da eigentlich passiert, ist zumindest mir persönlich bis jetzt unklar, ehrlich gesagt. Also
ja, wenn ich hier so rumgucke, weiß es ja niemand. Wenn also ihr es wisst, ruft an. Die Nummer ist...
Steht irgendwo?
320. 54. 711.
Wir wollten da ja zu den Datenspuren eigentlich mal so einen Professor einladen. Der konnte da zeitlich nicht, also der hatte eigentlich Interesse gehabt. Aber wir schauen mal, den haben wir uns warm gehalten und mal gucken, ob der dann irgendwie noch zu einem Themenabend oder so mal kommen will.
Das wäre echt eine coole Idee.
Ja. Und da könnte der uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Also der hat sich da zu dem Thema schon öfter in den Medien geäußert.
Ansonsten, das Make Magazine hat auch so ein schönes Homebrew-Kit, um mit DNA rumzuspielen.
Ja. Ja, ich denke, wir machen erstmal eine Musik und dann haben wir auch zu Themenabend noch was. Da ist diese Woche Freitag was. Ja, aber vielleicht haben wir erstmal eine Musik oder?
Ja, wir wollten noch kurz auf unseren Silk-Channel hinweisen. Da könnt ihr uns auch Live-Feedback geben. Wir schauen da auch ab und zu mal rein. Und wenn ihr die Sendung kommentieren wollt, kommt da einfach rein. Wie ihr das macht, das steht auf c3d2.de. Da ist links ein Link Silk und da steht alles beschrieben, wie man da reinkommt.
Na, da fragt sich jetzt niemand mehr, wie da reinkommt, weil derjenige kann ja dann nicht auf den Datenspuren gewesen sein. Gab's einen Workshop.
I got some brand new thoughts in my head now, baby. Is it you, baby? Is it you? You gotta come over, what I don't mean, maybe. Is it you, baby? Is it you? Is it you, baby? Is it you? Is it you? Baby, is it you? Show me the things that you say that you do.
Willkommen zurück zu Penta Radio. Vor der Musik hatte ich den Themenabend angerissen, weil ich mir nicht merken kann, wann der ist. Es kommt jetzt gleich aus der Konserve. Genau genommen haben wir einen Podcast gemacht dazu, wo wir mit dem Referenten habe ich mich, das sollte eigentlich bloß eine halbe Stunde gehen, ist dann doch ein bisschen länger geworden, weil es echt ein super interessantes Feld ist, Virtualisierung. Mich da ein bisschen hinreißen lassen, ein bisschen zu lange gequatscht. Zwischendurch, weiß gar nicht, ob man das im Podcast hört, da gab es so ein super Gegröle. Da ist mir aufgefallen, dass da irgendwie Fußballspiel gerade war an dem Tag. Das hat nur einmal gegrölt, also für denjenigen, der jetzt wissen will, wann das da war. Da haben wir auch so ein lustiges Ding gelesen mit der, da gibt es jetzt die Leute, die sich diese lustigen Fähnchen immer an ihre Autos dran machen. Und da war einer super clever und hat sich das, weil es an seinem Moped nur keine Fensterscheiben gibt, das Ding um den Hals gehängt. Ja, und dann ist er losgefahren. Und was ist dem da? Er ist also auf jeden Fall runtergefallen und...
Ja, die Fahne hat sich halt im Hinterreifen halt Schädel eingewickelt.
Schädel und Trauma und so. Ja, also, liebe Leute, wenn ihr euch mit Fähnchen behängt, fahrt nicht Moped dabei. Aber zurück zum Themenabend. André, der das Ganze macht, der ist eben hier in Dresden bei AMD, bei der Abteilung, die sich um Implementierung von Features von AMD-CPUs halt in verschiedenen Virtualisierungsprojekten kümmert. Das heißt, der steckt so richtig tief drin in so Projekten wie Xen, KVM, CoreEMU, gibt es auch ein paar Patches von ihm. Und was er genau covert, das oder was er genau so alles bespricht, das kann man sich schon in dem Podcast anhören, aber auch bloß eben so angerissen. Er wird sicherlich so allgemein ein bisschen anfangen und geht dann aber auch sehr ins Detail. Also Ja, und das Ganze endet dann halt noch mit Benchmarks, wo er halt so verschiedene auch Virtualisierungstechniken vergleicht. Also was bringen diese ganzen Hardware-Features, die so vor 2 Jahren ungefähr in die CPUs mit reingekommen sind, und dazu kann er extrem viel erzählen. Ich würde sagen, wir hören mal in den Podcast rein, und ja, wenn es uns dann hier auf den Nerv geht, dann ziehen wir es runter. Vortrag ist am 27.06. wie immer in der BA, 20.30 Uhr abends. Sind natürlich alle wie immer herzlich zu eingeladen. Wie gesagt, Thema ist Virtualisierung. Machen wir das Ganze André. Den kennt ja der eine oder andere vielleicht schon von dem AMD 64 Vortrag, also wo es um die x86-64 Architektur ging. Und André haben wir natürlich heute hier.
Hallo. Ja, hallo.
Kannst du mal für die Leute, die jetzt nicht so lange zuhören können, wollen oder sonst was, so in 30 bis 60 Sekunden mal ganz kurz sagen, worum es so grob gehen wird? Wir machen das dann natürlich hinterher noch ein bisschen tiefgreifender, ist klar.
Ja, klar, also eigentlich ist es der Plan, einen großen Rundumschlag zum Thema Virtualisierung zu machen. Also angefangen von grundlegenden Sachen natürlich, was ist Virtualisierung, Abgrenzung, will ich dann einfach mal durch verschiedene Techniken der Virtualisierung durchgehen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen und einfach die verschiedenen Lösungen halt, wie sie aufeinander aufbauen und wie sie sich unterscheiden in der Performance, in der Sicherheit, in der Isolation. Das ist so der erste Teil, der theoretische Teil. Im zweiten Teil werde ich dann einzelne Sachen wahrscheinlich ein bisschen genauer vorstellen. Es soll vor allen Dingen so eine Hands-on-Sitzung werden, indem ich so verschiedene Sachen zeige, wie man so ein virtuelles Maschine mal aufsetzt und eben damit ein bisschen rumspielt und mal zeigt, wie 2 Gäste irgendwie zusammen funktionieren. Ja.
Bringt das da was, einen Laptop mitzubringen?
Ja, vielleicht, wenn man, also durchaus, müsste man überlegen, dann könnte man vielleicht irgendwie Gäste vorbereiten. Also Gastmaschinen vorbereiten, die dann die Leute irgendwie benutzen können.
Okay, Benchmarks? Gibt's
auch? Benchmarks werde ich auch, also vor allen Dingen die verschiedenen Lösungen halt gegeneinander benchen und verschiedene Techniken, also Virtualisierungstechniken, zum Beispiel Hardware-Virtualisierung gegen Paravirtualisierung und auch mit verschiedenen Ausbaustufen der Hardware, Nested Paging zum Beispiel.
Ah, mit und ohne. Cool. Sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, ja, so einen Themenabend hier anzubieten? Machst du das beruflich?
Ja, genau. Ich arbeite bei AMD Dresden im Operating System Research Center.
Kurz. Irgendwoher kenne ich das. Ja.
OSRC ist da die Abkürzung, vielleicht daher. Und bin da im Virtualisierungsteam tätig und wir sorgen eigentlich grundlegend dafür, dass die Virtualisierungssoftware, allen voran Xen und Linux KVM, halt optimal auf AMD-CPUs unterstützt wird und dass die neuen Features in die Produkte eingebaut werden und dass es alles gut läuft.
Ja, also nochmal am Freitag 20.30 Uhr, auf dem Flyer steht glaube ich 20 Uhr, komischerweise, Copy and Paste, geht's los in der Berufsakademie, also hier neben der Weltkulturerbebrücke, und denke ich mal für alle Leute interessant, also weil irgendwie, ja, benutzen tun es glaube ich viele, und wenn es bloß mal irgendwie was ausprobieren ist oder so. Gut, wir haben noch ein paar News übrig von vorn.
Also was ich echt mochte war die TSA, das ist die Transport Security Agency. Das sind die Leute, die halt dafür sorgen, dass halt alles total sicher ist in den USA. Die haben jetzt neue Regeln rausgebracht. Und eine Regel besagt halt, dass man nicht fliegen darf, wenn man einem Agent, dieser TSA, den Ausweis verweigert. Man darf aber fliegen oder die ganzen Sachen benutzen, wenn man ihm glaubhaft versichert, dass man seinen Ausweis einfach zu Hause hat liegen lassen. Das finde ich also echt cool.
Da gibt es bestimmt irgendwo Schauspielklassen, wo man das lernen kann. Aber haben die Amis überhaupt richtig Ausweise? Die rennen immer mit ihrem Führerschein rum.
Die haben keinen Personalausweis oder so.
Aber zum Fliegen brauchst du irgend so ein Identification-Document. Und wenn man da in Wikipedia mal nachguckt, da sieht man, was die für Probleme haben. Ah, okay. Also gerade was Social Security-Number oder so angeht, was ja sowieso da verfügbar ist, ohne Ende. Ja, ansonsten die Briten haben halt auch mal wieder geheime Dokumente in London in der U-Bahn liegen lassen. Es ging also auch irgendwie um Al-Qaida, aber diesmal war es halt nicht so schlimm, weil sie wurden halt gefunden und der entsprechenden Behörde wieder zugestellt.
Oh, das ist ja nett.
Ja, und ja, Deutschland zieht ja jetzt nach.
und hat halt einfach mal die Daten von aus Einwohnermeldeämtern über Google ins Netz gestellt.
Was ich halt war nicht Google. Es war tierisch kompliziert. Also man musste zu der Seite des Herstellers der Software, die sie da irgendwie benutzen, um die Einwohner da zu tracken, hingehen. Die hatten das Passwort dort veröffentlicht. Ist ihnen so aus Versehen passiert. Und mit dem Passwort konnte man sich dann dort einloggen bei verschiedenen, also halt bei den Einwohnermeldeämtern, die diese Software benutzen. Und das ging auch sehr gut. Aber ist natürlich alles kein Problem, weil es gibt Logfiles, dann können sie jetzt nachgucken, wer das runtergeladen hat. Haha. Und und das, was man halt unbedingt dazu sagen muss, das erste ist natürlich, wenn man Hersteller von so einer Software ist, dann das passiert einfach nicht, dass man die Passwörter dafür ins Netz stellen kann, weil wenn man so eine Software installiert, dann macht man eine Routine rein, wo halt nach einem neuen Passwort einfach gefragt wird und wenn man das nicht eingibt, dann geht das an der Stelle nicht weiter.
Ja.
Und jetzt stellt sich ja der Hersteller hin und sagt, ja, da hätten sie ja alle das Passwort ändern müssen und so.
Ja, das war wohl irgendwie das Problem, dass das so eine, ja, Testsoftware war mit voreingestellten Passwort. Das Passwort hat man eben dann auf der Homepage gefunden und die meisten Einwohnermeldeämter haben das eben nicht umgestellt. Und da ist wohl das Problem gewesen.
Genau, aber trotzdem, wenn man so eine Software herstellt, dann macht man das so, dass der Nutzer gezwungen wird, dort andere Credentials einzutippen. Ich meine, das machen andere Programme schon seitdem es die gibt oder seitdem es Computer gibt.
Nur Router machen es nicht.
Ach so, genau. Ja, das Letzte, was ich bei mir auf dem Zettel stehen habe, McCain ist ja einer der beiden Präsidentschaftskandidaten, die in die Fußstapfen von George W. treten wollen. Und da ist jetzt rausgekommen, aber das verheimlicht er, glaube ich, auch gar nicht so richtig, der würde super passen zu unserer Regierungselite, weil er hat keinen Computer. Also, ne, deswegen kann man sich auch super vorstellen, wie so jemand dann Gesetze machen kann zu Computern und Internet und diesen ganzen Geschichten, wenn er da überhaupt gar keine richtige Vorstellung hat, was das alles so ist. Und Obama will natürlich auch in Bush-Fußstapfen treten, indem er jetzt erstmal rausgehauen hat, dass die Schnüffelgesetze, die Bush so erlassen hat, dass die schon ganz okay sind.
Ja, ja. Er ist ja jetzt schon halt Kandidat, da kann er sich das jetzt erlauben.
Ja.
Wo wir gerade bei Überwachung sind. Hack des Monats.
Hack des Monats, genau. Da haben wir mehrere Kandidaten diesmal.
Der erste ist Überwachungskameras zum Musikvideo drehen. Und was die Leute einfach gemacht haben in Manchester, sind einfach umhergelaufen, haben sich vor Überwachungskameras gestellt, haben Szenen gespielt. Und haben danach gleich diesen Request vor Tralala gemacht, also nach dem Motto, rück bitte die Bilder raus. Und das haben die einfach zusammengeschnitten und fertig.
Cool, wobei, ich glaube, in London ist es so, da kann man sich ja richtig über das Fernsehen so...
ja, dieses Neighborhood Watch und so.
Genau, da kann man sich ja also direkt über das Fernsehen angucken, wann die Nachbarn gerade nach Hause kommen.
Oder was sie zu Hause machen.
Ja. Genau, ist das eigentlich, steht das auch im BKA-Gesetz, dass die Kameras, die sie dann zu Hause installieren, dass man die nicht angucken darf?
Naja. Das weiß ich nicht.
Ich bräuchte da bloß noch so einen Voyeur-Bezahldienst, oder? Dass ich schön bequem von zu Hause von der Couch
reinzoome. Gibt's schon im Internet.
Ja, super.
Ja, gibt's bestimmt.
Gibt's schon. Es gibt auch einen Haufen Amateurseiten mit Amateurfilmen, also.
Naja, gut. Nächster Hack des Monats.
Der Perceptional Chronograph. Und zwar ist das einfach nur eine kleine Platine mit einem LED-Feld drauf, was einfach Ziffern anzeigt. Und zwar viel zu schnell fürs menschliche Auge. Und man hat herausgefunden in Stresssituationen, dass man halt Informationen sehr viel schneller wahrnehmen kann. Und das heißt, in dem Moment, wo du halt die Zahlen auf dieser Uhr lesen kannst, weißt du, du drehst komplett am Sender.
Ja, schöne Sache. Ich habe einen gefunden, der mich beeindruckt hat. Das ist ein Ami. Und er hat einfach die 187, waren das, glaube ich, ich habe es gerade nicht hier, US-Spionagesatelliten am Abendhimmel fotografiert. Ne? Ist klar, so ein Satellit, der kann sich nur ganz schwer da oben verstecken. Solche Satelliten müssen halt auch ziemlich niedrig fliegen. Das heißt, sie fliegen ziemlich schnell so über einen drüber weg. Und der hat sich da irgendwas gebaut, womit er irgendwie seine Kamera immer mitdrehen kann. Das heißt, der hinterliegende Sternenhimmel ist stabil. Ja, und dann sieht man halt auf den Fotos solche Striche halt, wo halt gerade der Satellit so lang geflogen ist. Und ja, er sieht das Ganze eben auch ein bisschen politisch, indem er halt darauf hinweisen will, dass es solche Satelliten gibt, auch wenn es die Regierung so nicht offiziell zugibt.
Ja, nur dann, wenn sie irgendwie drohen, irgendwie auf den Kopf zu fallen.
Ja, genau. Dann hört man ja was davon.
Und ansonsten, ich hätte noch einen 3D-Scanner mit Milch und Lego und einer Webcam. Und zwar, die Idee ist eigentlich echt toll. Man nimmt ein Glas, packt halt seine Objekte rein und füllt es halt zu einem, also mit einem kleinen bisschen mit Milch. Macht ein Foto, ein bisschen mehr Milch rein, wieder ein Foto. Und die Milch deckt halt alles Mögliche ab und das kann man am Ende wieder zusammenrechnen. Und hat man wunderbar 3D-Objekte gescannt. Finde ich sehr cool.
Ja, auch sehr simpel gebaut.
Ja, ja.
Ja. Na, ich meine, wollen wir jetzt einen wählen oder kann jeder für sich selber machen, oder?
Also ich bin ja für den Milchscanner.
Gut, dann erklären wir den als Hack des Monats.
your swing. The elocution tickles me, tastes like that cake. Tells a joke about a girl on a train, talking to furniture. Skin and smile, soul and style. We love the colors of you all as long as they are. Black and white, how what we like, how what we need to survive. Black and white are in your eyes. I love my black and white tattoo on my head. Yeah, 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 yeah.
Viele Leute, denen das jetzt nicht so richtig klar ist, das ist so ein zweitägiges Symposium zur ringsrum um Datenschutz, Hacking und sonst so lustige Sachen, die wir als C3D2 einmal im Jahr ausrichten. Die ganzen letzten Jahre in der Scheune. Und dieses Jahr sind wir da mal ein bisschen rumgelaufen und haben Besucher, die ja ziemlich zahlreich dieses Jahr zumindest da waren, so ein bisschen ein paar Sachen gefragt, wie sie so zur Überwachung stehen und so. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Bevor wir das machen, nochmal der Hinweis. Wir haben ja die Vorträge zumindest aufgezeichnet. Interessanterweise ist genau einer momentan nicht so richtig auffindbar auf den Bändern. Und das ist der, der auch ja, hinterher noch ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und zwar der von Klaas Leskula. Das wird uns nie irgendwie jemand glauben, dass gerade der nicht da ist. Ist aber wirklich so. Also ich habe echt die Bänder 10-mal hin und her gespult. Habe es nicht gefunden. Ich habe die Bänder aber noch. Also wer da gern auch mal gucken möchte, gern. Weil ich bin hier echt zu doof, den Camcorder zu bedienen. Und mit den Videos, das ist eben viel Arbeit. Das Rohmaterial, das sind 200 Gigabyte. Die muss man halt erstmal runterziehen und dann muss man das ganze Zeug eben transkodieren, also erstmal das Rauschen rausfiltern. Das ist mit einer Hobbykamera aufgenommen, weil wir da einfach nichts anderes hatten. Das heißt, da muss man erstmal das Rauschen rausfiltern, dann muss man das Ganze irgendwie in ein Format bringen, was man dann noch ein bisschen weiterverarbeiten kann. Audio normalisieren, da muss man sich das ganze Zeug halt mal angucken, damit der Anfang stimmt, das Ende stimmt, was davor machen, was dahinter machen und dann zum Schluss halt in die Zielformate das ganze Zeug transkodieren. Ja, und das dauert eben bei uns einfach noch eine Weile, weil bei uns niemand da einen großen Cluster zu Hause in der Ecke rumstehen hat, der gerade nichts zu tun hat. Die Videos wird es geben, aber ja, so wie bei vielen anderen Sachen eben auch, wenn es fertig ist. Es wird bestimmt vor Pearl 6 sein, es wird auch vor Duke Nukem 2 sein. Auch vor Python 3, denke ich, wird es sein. Und da gibt es ja immerhin ein Release-Datum dafür. Muss ja einfach immer mal wieder auf www.c3d2.de vorbeigucken oder auf datenspuren.de. Ein kleiner Dank nochmal an Hal Faber. Also wer nicht diesen Wochenrückblick, Ausblick, Vorausblick hin und her auf Heise liest, der ist immer sehr, sehr nett geschrieben. Und da wurde halt vor 2 Wochen wurden auch die Datenspuren erwähnt. Wir hatten uns halt bemüht, dort auf den Newsticker mitzukommen. Na gut, aber dort wurden halt erwähnt, was Schönes, vielen Dank. Ja, und jetzt hören wir mal den ersten Schwapp von Interviews, dann kommt ein bisschen Musik und dann gibt es noch mehr Interviews.
Hallo, kannst du dich kurz vor das Mikrofon vorstellen?
Ja, ich bin der Philipp.
Philipp, woher kommst du?
Ich komme aus Chemnitz.
Wie bist du denn thematisch so mit dem Thema Datenschutz irgendwie in Berührung, jeden Tag?
Oh, jeden Tag in Berührung?
Ja, Also machst du dir schon mal Gedanken oder bist du jetzt nur durch die Veranstaltung darauf aufmerksam geworden?
Nee, also ich mache mir schon Gedanken zu meinem Datenschutz. Also ich habe zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, wo ich mich überall eintrage zum Beispiel. Und mit meinen privaten Daten gehe ich halt sorgfältig um. Also meine E-Mail-Adresse, ich habe eine speziell nur für Freunde, die gebe ich auch nur denen und habe halt wirklich noch die andere E-Mail-Adresse, die ich halt in Foren oder so angebe. Aber da gebe ich dann nicht private Sachen frei. Also meinen persönlichen Namen nehme ich jetzt nirgendwo, um mich anzumelden, sondern wirklich nur die anonymisierte E-Mail-Adresse sozusagen.
Hallo, wer bist du? Wie alt bist du?
Ich bin Kunsti aus bei Görlitz, ganz im Osten von Sachsen. Ja. Ja. Ich bin 16 jetzt.
Inwiefern machst du dir Gedanken über deine Daten oder den Datenschutz im Allgemeinen so während deiner Freizeit oder ja?
Ja, das Ding ist erstmal, dass ich zu Hause DSL-freie Zone habe und damit nicht wirklich Internet habe. Aber es ist schon so, wenn ich so sehe, ja, was Schäuble da Lustiges macht, wo du doch denkst dann, ja, hier, was für sich CCC hat bewiesen hier, das ist unsicher, Wahlcomputer und wir lassen sie trotzdem zu. Und da mache ich mir dann schon so Gedanken, ja. Und was ich auch immer so sehe, ist diese Sachen, was die Leute halt alles erzählen auf ihren Web 2.0-Plattformen da. Und dass man sich dann in dem Fall über Anonymisierung fast keinen Kopf mehr machen muss, weil die sowieso alles erzählen.
Na, vielen Dank für deine Meinung. Ich wünsche dir noch eine schöne Veranstaltung.
Jo, dankeschön.
Hallo, kannst du dich gerade vorstellen?
Ja, ich hab bloß der Name und ja.
Sind Sie hier aus der ehemaligen DDR?
Wenn ich mal so... Hört man das nicht?
Also man kann sich so einen sächsischen Akzent auch angewöhnen. Also, Sie sind da, sag ich mal, vielleicht noch eine Generation über mir. Inwiefern, also haben Sie denn da... Also Sie können das wesentlich besser beurteilen als ich. Man sagt ja oft von heute Stasi 2.0. Inwieweit ist denn dieser Vergleich zutreffend für Sie?
Ich muss mal sagen, Stasi war Kindergarten dagegen gegenüber heute.
Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit und für die Antworten und wünsche Ihnen noch eine schöne Veranstaltung.
Ja, jetzt gleich schon. Wir hatten nochmal einen Beitrag über den Identity Sniper. Und zwar hat der Nixel aus dem C3D2 hat halt mit ein paar Kommilitonen sich ein Programm gebaut, mit dem man in sozialen Netzwerken halt direkt nach Namenssuche gehen kann. Also man gibt da jetzt zum Beispiel, kann man sich so vorstellen, man gibt da Max Schulze ein und es findet halt alle Max Schulze in StudiVZ, Zing und ich glaube Bundestag.de hatten sie noch mit drin gehabt oder so. Und man bekommt das da richtig schön mit Bild untereinander angezeigt, Vorlieben, weiß der Geier, was man ja alles so angibt bei MySpace und StudiVZ. Und das war nicht ganz interessant gewesen. Also die wollten halt hauptsächlich damit mal darauf hinweisen, wie gefährlich das eben ist, wenn was man da so alles, was man an persönlichen Daten freigibt im Netz. Und hinterher hat das halt noch eine ziemliche Diskussion breit getreten, weil sie das Programm halt nicht freigeben wollten. Also sie wollten den Source Code halt nicht freigeben. Tja, da machen wir mal rein.
Axel, Nixel, ihr habt heute einen Vortrag gehalten. Worum ging es denn da?
Wir haben unser Softwareprojekt aus der BH Dresden vorgestellt. Das trägt den Namen Identity Sniper und dient zur Personensuche im Internet und es werden dabei Social Networks durchsucht. Unter anderem auch die Bundestag.de-Seite und die Telefonbuchseite.
Warum passt das vom Inhalt her zum Symposium Datenspuren?
Social Networks stellen in unserer heutigen Gesellschaft einen ziemlich guten Anlaufpunkt für Jugendliche dar. Es werden scheinbare Vorteile suggeriert und Menschen strömen in großen Massen auf diese Netzwerke zu, um sich untereinander zu vernetzen und irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden. Vergessen wir dabei jedoch leider, dass auf diese Daten, die dort eingetragen werden, jeder beliebige Mensch zugreifen kann. Und das war unser Kritikpunkt. Leute passen nicht auf ihre Daten auf, sondern gehen schlampig damit um. Und das wollten wir halt ins Scheinwerferlicht drücken und dazu haben wir das Programm geschrieben.
Ja, das habt ihr auch eindrucksvoll demonstriert. Und welche konkreten Probleme ergeben sich denn daraus?
Ja, die Probleme liegen darin, dass wenn jeder Mensch, auch mit guten Absichten, ob Freunde oder nicht, die Daten einsehen kann, dann können das auch Unternehmen oder Menschen mit kriminellen Absichten. Und die können quasi die Daten negativ ausnutzen, um zum Beispiel Verbrechen zu begehen oder Spam zu verschicken oder ähnliches.
Und an diese Daten kommen sie massenhaft und automatisiert. Wie ist denn euer Eindruck vom Rest des Symposiums?
Perfekt, ziemlich viele nette Menschen hier. Es war ein sehr angenehmes Klima, als wir unser Programm vorgestellt haben. Ich habe mit vielen Menschen hier noch geredet nach dem Vortrag, sind alle sehr offen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht, gerade dafür, dass ich das erste Mal hier dabei bin. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde demnächst auch wieder vorbeigucken.
Und wirst du auch zu den Datenspuren im nächsten Jahr kommen?
Das habe ich mir fest vorgenommen, auf jeden Fall, schon eingeplant im Terminkalender.
Das ist schön zu hören. Gibt es einen Lieblingsvortrag, den ihr heute gehört habt?
Da wir für unser Vordiplom lernen mussten, konnten wir leider die vorhergehenden Vorträge nicht besuchen. Wir haben die Podiumsdiskussion verfolgt, war sehr interessant und freuen uns jetzt schon aufs Jeopardy und den Film danach vielleicht noch.
Habt ihr irgendein Fazit aus der Podiumsdiskussion? Also, ich danke euch für dieses Gespräch.
Moment, schon liegt die Stadt in Schutt. Ich zieh noch alle Stecker aus den Wänden und dann ist Schluss. Ich geh nach draußen auf die Straße, dort wo einmal war die Liebe meines Lebens, doch die ist schon lange nicht mehr da. Du schaust mich an und ich sag, jetzt oder nie, wir hauen ja ab, jetzt oder nie. Und so schnell wendet sich das Blatt. Das ist die Stadt, die mir nicht mehr zu viel zu geben vermag. Das ist die Stadt, die manchmal brennt und dann im Boden versinkt. Das ist die Stadt, die mir nicht mehr zu viel zu geben vermag. So langweilig und schön hab ich's niemals mehr gesehen. Niemals mehr gesehen. We'll be right back. Zeit bis zum letzten Tag. Und nach CO2-Emissionen hat niemand gefragt. Und alles Schwarz fließt entlang durch ein Flussbett auf Beton. Und eins Gold auf deinen Dächern, bevor das Feuer kam. Du schaust mich an und ich sag, jetzt oder nie, wir hauen dir ab. Jetzt oder nie. Und so schnell wendet sich das Blatt. Das ist die Stadt, die mir nicht mehr hat zu viel zu geben vermag. Das ist die Stadt, die manchmal brennt und dann im Boden verfing. Das ist die Stadt, die mir nicht mehr das hat zu Stadt, viel zu geben vermag. So langweilig und schön hab ich's niemals mehr gesehen. Niemals mehr gesehen!
Für die Leute, die sich heute so ein bisschen wundern, was für Musik ist, auf den Datenspuren lag da so eine Doppel-CD rum, Open Music Contest.
Ja, genau. Das ist eine CD, die wurde produziert. Das ist also ein Projekt, das gibt es schon länger, das ist jetzt die dritte Ausgabe. Und das ist vom ASTA Berlin, glaube ich, ist der Hauptinitiator. Und da sind halt verschiedene andere dabei, unter anderem der CCC, der Fürbot, mp3.de, New Thinking Network, Linux Tag, Netzpolitik.org, Linux User und so weiter. Ja, und da ist halt so eine Art Contest, da konnten verschiedene Bands was einreichen. Und das wurde halt alles unter verschiedenen Creative Commons Lizenzen, das konnten sich die Künstler selbst aussuchen, veröffentlicht. Und auch auf CD gepresst. Und der Fürbot vertreibt diese CDs und hat uns netterweise für die Datenspuren welche zugeschickt und die wurden dort verteilt. Und das kann man sich auf openmusiccontest.de auch runterladen als MP3, ist ja Creative Commons. Und ja, ist ganz interessant.
Okay, also Idee der ganzen Geschichte ist so, irgendwelchen Künstlern, die jetzt unter Creative Commons veröffentlichen, mal die Möglichkeit zu geben, das mit auf eine CD gepresst zu bekommen. Und das ist genau das Ding.
Ja, es gab auch Geld sozusagen, also Preise natürlich. Und das ist auch so ein bisschen, was dahinter steckt, ist auch sehr vom ASTA, also auch ein wissenschaftlicher Hintergrund. Und die wollen halt auch dieses Open Access Prinzip, also freies Wissen, besonders dadurch bekannt machen und halt eben durch so eine nette Art und Weise mit Musik veranschaulichen, wie das Ganze funktionieren kann.
Okay, also es geht um Creative Commons im Allgemeinen und jetzt nicht speziell nur um Musik.
Genau. Und eben auch mit dem Hintergrund Open Access, also wissenschaftliche Informationen freimachen und das sozusagen so eine Art bisschen Werbeprojekt. Da sind dann auch so Pamphlettexte noch dazu drin und die dann halt so ein bisschen sagen, was freie Kultur ist, was freie Software ist, was freies Wissen ist und eben speziell auch, was Open Access ist.
Genau, also dass man sich nicht irgendwie in so einem komischen Ding verfängt, dass man da in einer ein Handybetriebssystem hat und würde das gerne unter einer freien Software-Lizenz veröffentlichen und wartet erst mal, bis die Patente abgelaufen sind. Okay. Ja, eine Sache, wo wir hier immer ein bisschen, wenn ich sagen, drauf rumgeritten sind, aber die hier öfter mal mit hochkamen, ist ja Anne Roth, also die Freundin, Lebenspartnerin von André Holm, der Mitte letzten Jahres so als einer der super duper Top-Terroristen in Deutschland, wir jetzt gelernt haben, ein bisschen überraschend auch für die Überwacher festgenommen wurde. Natürlich, also vielleicht nicht natürlich, aber es hat sich eben durch die ganze Überwachung und so nicht ein einziger Beweis irgendwie gefunden oder auch nur ein Verdacht erhärtet. Ja, und seine Freundin war halt jedenfalls auf den Datenspuren auch da gewesen und hat dann einen Vortrag gemacht. Und was ich hier schon mal mit angebracht hatte, der schwarze Beutel, das wollen wir uns jetzt ganz kurz nochmal aus dem Vortrag anhören. Wer den Blog noch nicht kennt, analyst@noblogs.org. Ja, das lohnt sich auch so immer mal zu lesen. Sie verlinkt halt oder berichtet halt auch über viele andere Geschichten so, die halt ähnlich geartet sind. Lustig fand ich, dass sie in ihrem Datenspuren-Beitrag über die Podiumsdiskussion berichtet hat. Sven Lüders, also der Vorsitzende von der Humanistischen Union, Geschäftsführer, er meinte ja so, dass es irgendwie für Datenschutz spektakuläre Bilder so wie bei Greenpeace geben müsste, also so kaputtgeschlagene Robbenbabys oder so. Ja, und Anne Roth hat in ihrem Blog geschrieben, dass sie so vielleicht ein bisschen da das Robbenbaby ist. Okay, aber wir hören uns jetzt die Geschichte mit dem schwarzen Beutel mal so im O-Ton nochmal an.
Wir hatten ja noch eine weitere Hausdurchsuchung, als André gerade 3 Tage entlassen worden war, wegen auch so einem fantastischen Missverständnis, das unter dem Titel Der schwarze Beutel in meinem Blog beschrieben ist. Das haben vielleicht einige schon gelesen. Das ist ein Telefonat gewesen zwischen André und seiner Mutter, die mit dabei war, als er aus dem Knast entlassen wurde und große Packen von Zeug dabei hatte und gerade die Ermittlungsakten ausgehändigt bekommen hatte. Und sie hatte so ein kleines schwarzes Einkaufsbeutelchen, so einen Anhänger, den man in den Drogeriemärkten für 1 Euro bekommt. Und dann hat er dann die Akten reingetan. Einen Tag später haben die beiden telefoniert und ausgemacht, lass uns alle am Sonntag zum Kaffee verabreden. Und dann hat seine Mutter, die sich noch nicht so richtig angepasst hatte und nicht richtig klar am Telefon ausdrücken konnte, hat er gesagt, sie würde sich dann auch gerne über den Inhalt des schwarzen Beutels unterhalten. Meinte, sie wollte wissen, was die Vorwürfe genau sind, die wir ja jetzt endlich kennen, weil die Akten endlich ausgehändigt worden waren. Das hat dazu geführt, dass Andres Eltern 1 Woche lang observiert wurden, dass das BKA darüber nachgedacht hat, ihre Wohnung ebenfalls zu durchsuchen und eigentlich geplant hatte, sie auf dem Weg Sonntagnachmittag zu uns zwischendurch zu stoppen und zu gucken, was in dem schwarzen Beutel ist, weil sie interpretiert hatten, offenbar gibt es einen schwarzen Beutel mit ganz gefährlichem Material und der muss ja wohl bei Andres Eltern in der Wohnung liegen. Ich weiß nicht genau, wie die Terrorismusvorstellung des BKAs ist, aber offensichtlich kommt darin vor, dass man wichtiges, heikles Material bei den Eltern in der Wohnung unterbringt und sich darüber am Telefon unterhält. Letzten Endes haben sie also nicht geschafft, die beiden aufzuhalten. Das war der Zoll Sachsen, der dann mit der Observation beauftragt war und irgendwie nicht geschafft hat, die älteren Herrschaften, die jetzt nicht hopsen und springen und rennen, sondern ganz gemächlich gehen in der Regel, aber die also ich will jetzt auch nicht diskriminierend wirken, aber das war der Zoll Sachsen, der beauftragt war und das nicht geschafft hat, die beiden anzuhalten. Und der Effekt war, dass es also sonntagnachmittags hektische Telefonate etwa 1 Stunde lang zwischen dem Zoll Sachsen, dem BKA, der Bundesstaatsanwältin in Karlsruhe gegeben hat, ob jetzt unsere Wohnung Gefahr im Verzug, ne, kein Beschluss und nichts, zu durchsuchen sei. Und ja, unsere Wohnung wurde also dann ein zweites Mal durchsucht. Wir hatten gerade den Kuchen aufgegessen und den Kaffee getrunken und überlegt, ob wir jetzt mit den Kindern rausgehen. Zack, klingelte immerhin an der Tür dieses Mal, bewaffnete Beamte vor der Tür, Hausdurchsuchung. Die haben dann, ja, den Rest der Geschichte könnt ihr euch im Blog durchlesen. Ich erzähle das jetzt nicht im All, da gibt es also auch noch eine konsequente Folgestory dazu. Dann haben die Anwältin der Eltern von André hat Beschwerde gegen die Observation eingelegt. Und in der Argumentation der Anwältin, die begründet hat, warum das dringend notwendig war, kam zum Beispiel vor, dass Andres Eltern ihn ja am Knast abgeholt haben. Das fand sie bemerkenswert, weil das bedeutet ja, dass da eine besondere Nähe zwischen Eltern und Sohn ist. Und deswegen war ja zu vermuten, dass der wirklich sein terroristisches, wichtiges Material bei seinen Eltern in der Wohnung unterbringt.
Evening. is a life worth when you don't.
Ja, wie wir gerade festgestellt haben, haben wir noch die eine oder andere CD übrig von diesen Open Contest-Dings da. Und die wird es dann sicherlich am Freitag zum Themenabend über Virtualisierung mitgeben. Also, ja, die Leute, die zuerst da sind, haben, glaube ich, nee, nicht unbedingt gute Chancen, der mit der Kiste der CDs vorbeikommt, vielleicht auch nicht der Erste ist. Aber die wird es ja jedenfalls geben.
Ja, jetzt machen wir noch zum Abschluss noch ein bisschen mal über die Podiumsdiskussion, die ja sehr interessant war. Worum es da ging und wer die Gäste waren, das wird jetzt hier gleich mal vorgestellt. Da habe ich mal zwei Ausschnitte gesucht. Also Frank Rosengart hat moderiert vom CCC und dann war von der Humanistischen Union Sven Lüders da. Ne? Dann Christopher Remert-Fontes vom AK-Vorrat, Frank Rosengart vom CCC und last but not least Herr Pfitzmann von der TU Dresden. Naja, wir hören einfach mal rein.
Wie kann man so Themen, Datenschutzthemen irgendwie in die breite Masse bringen, damit sie eben dort ankommen bei den Leuten, die es dann eigentlich auch ganz, ganz stark betrifft?
Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der kleinen Diskussionsveranstaltung. Wie können wir das Thema Datenschutz, Privatsphäre den Leuten näher bringen? Welche Probleme stoßen wir? Was ist aktuell gerade auch in der Pipeline an Themen? Und wie ist die Strategie der Organisationen, die jetzt hier vertreten sind auf dem Podium? Das heißt also, was ist das jeweils eigene Profil davon? Also wir sind ja schon auch in einer gewissen, haben zwar irgendwie wahrscheinlich das gleiche Ziel, aber versuchen das auf einem unterschiedlichen Weg möglicherweise. Mein Name ist Frank Rosengart vom Chaos Computer Club und ich habe so ein bisschen die unangenehme Aufgabe, einerseits hier so ein bisschen die Moderation zu machen, andererseits natürlich aber auch ein bisschen als Teilnehmer hier zu sitzen und auch für den Chaos Computer Club ein bisschen was zu sagen. Auf der Seite hier habe ich Sven Lüders von der Humanistischen Union, mit mir Professor Dr. Andreas Filzmann, Leiter der Datenschutz- und Sicherheitsgruppe an der Technischen Universität Dresden. Und Ricardo Christoph Remert-Fontes vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Schönen guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Ich habe gleich mal zum Anfang so eine Frage, als Einstiegsfrage, komplett unvorbereitet, mal ganz spontan. Darf ich bei ihr ein bisschen bleiben? Ist das sonst manchmal, wenn ich ihr und sie ein bisschen hier springe? Ich sage einfach mal, was haltet ihr dagegen, wenn jemand sagt, ich habe doch nichts zu verbergen? Was ist da so eine spontane Reaktion dagegen? Mal hier die Runde durch.
Ich fürchte, das reicht nicht. Also ich glaube vielen Leuten, dass sie der Meinung sind, sie haben nichts zu verbergen. Das Schlimme ist, dass sich Überwachungsmaßnahmen ja nicht nur gegen die richten, die was zu verbergen haben. Ich habe heute in der Diskussion hier am Rande schon erwähnt, also schaut man sich zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die Nutzung von Verkehrsdaten an. Da gibt es ja eine Studie, wer ist davon betroffen. Davon betroffen sind nur 30% der Beschuldigten in Ermittlungsverfahren. 70% der Anordnungen richten sich gegen Nachrichtenmittler, Kontaktpersonen oder unbekannte Anschlüsse gibt es auch. Das heißt, es ist zwar schön, dass niemand was zu verbergen hat, nützt nur leider nichts.
Meine Rückfrage wäre, verbergen gegenüber wem? Ich habe gegenüber einem rechtschaffenen Polizisten wenig zu verbergen. Ich will jetzt nicht sagen, nichts zu verbergen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerne im Schlafzimmer hätte. Ich weiß nicht, okay, aber relativ wenig. Einen großen Teil meines Lebens hätte ich kein Problem damit, wenn mir jemand über die Schulter schaut. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Politiker wäre, oder nehmen wir an, ich wäre nicht Wissenschaftler, sondern wirklich reich. Es gibt Berufe, da hat man da bessere Chancen als Wissenschaftler. Und ich hätte jetzt Angst, dass mich jemand entführen will oder jemand in meiner Familie entführen will, um mich zu erpressen. Dann wäre beispielsweise die Frage, wo bin ich gerade? Welche Wege nehme ich normalerweise zur Arbeit? Wann gehe ich diese Wege? Also Dinge, wo ich jetzt bei dem normalen deutschen Polizisten das Gefühl hätte, ist okay, wenn der das weiß, stört mich nicht. Das wäre etwas, wo ich das Gefühl hätte, dass irgendwelche Kriminelle das bitte nicht wissen sollten. oder wenn ich eine Wohnung bewohnen würde, wo es wirklich was zu klauen gibt. Also was könnte man bei mir klauen? Uralte CDs. Die Leute wollen MP3s haben inzwischen, obwohl ich natürlich an meinen CDs hänge. Man könnte Bücher klauen, einen alten Fotoapparat, den ich kaum noch nehme. Das meiste andere, was mir wichtig ist, habe ich in meinem Rucksack dabei. Also wenn ich da wirklich was hätte in meiner Wohnung, dann würde mich beispielsweise auch umtreiben die Frage, können jetzt organisiert Kriminelle leicht rauskriegen, wo ich momentan bin oder zumindest wie weit ich von meiner Wohnung weg bin und die anderen Familienmitglieder von der Wohnung weg sind. Weil dann wüssten sie ganz wunderbar, wann sie in diese Wohnung einsteigen könnten, um irgendwelche Dinge zu entwenden. Also die Frage, ich habe nichts zu verbergen, ist aus meiner Sicht sehr unqualifiziert gestellt. Oder auch die Frage, haben Sie was zu verbergen? Das ist immer die Frage, wem gegenüber? Und einfach zu glauben, wir haben eine völlig harmonische Welt, alle Leute sind lieb zueinander und eigentlich hat niemand was zu verbergen. Also, Entschuldigung, das ist einfach nur doof.
Ja, wie ich finde, sehr interessant, wohl überlegt. Als nächstes hätte ich noch ein kleines Ausschnitt, wo Herr Fitzmann mal erklärt, wer eigentlich die heutigen Systeme, zum Beispiel diesen schicken elektronischen Reisepass oder so, entwirft und wer dafür eigentlich für das verantwortlich ist.
Ich sehe natürlich, dass große Systeme, Infrastrukturen, zumindest war das früher so, oftmals vom Staat geplant werden. Also hatte ich das Gefühl, man muss mit Politikern reden, weil die planen die Infrastrukturen, die haben dafür die Verantwortung. Inzwischen habe ich das Gefühl, die Politik versucht, diese Verantwortung loszuwerden, nach dem Motto, wir planen keine Infrastrukturen mehr. Das macht die Industrie. Dann habe ich zwischendrin mal versucht, mit den Leuten von der Industrie zu reden. Was plant denn ihr für Infrastrukturen? Wir planen keine Infrastrukturen. So einen Horizont haben wir überhaupt nicht mehr. Uns interessiert der Geschäftsbericht in einem halben Jahr. Weitere Perspektive? Nein.
Ja, sehr erschreckend finde ich hier, dass man eben, wie die Firmen da vorgehen, dass die eben da jegliche Verantwortung direkt erstmal von sich weisen und so. Und ja, dann würde ich jetzt noch schließen mit einem Kommentar, wie man das Thema Datenschutz so unter die Leute bringen kann. Und ich glaube, da werden nochmal die Robbenbabys erwähnt, die vorhin schon erwähnt wurden. Und ja, hören wir uns das auch nochmal an.
Ja, könnt ihr Bilder liefern für die Medien? Also wir haben auch hier gemerkt, für einen Bericht von der Veranstaltung hier. Es ist ein sehr abstraktes Thema. Es sind irgendwie Leute vor dem Laptop, die irgendwas tippen. Datenschutz, Privatsphäre ist praktisch kaum in Bildern auszudrücken. Irgendwie, irgendwelche Umweltorganisationen, die haben irgendwie die Robbenbabys, die haben wir nicht. Wie können wir Bilder ans Fernsehen bringen? Über die Zeit?
Boah, gute Frage. Das ist wirklich nicht ganz einfach, weil für die meisten Leute, auch bei uns selber natürlich, aber vor allem auch in der Politik, in den Medien, hat Datenschutz irgendwas mit Nullen und Einsen zu tun. 98% der Leute verstehen nicht, was man damit machen kann, inklusive mir selbst. Da wird die Gefährlichkeit nicht deutlich genug. Das Patentrezept haben wir leider nicht gefunden. Falls jemand eine Idee hat, wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben ein Wiki, da kann man es reinschreiben. Wir hatten einmal den Ansatz, das wird so rot-weißen Schildern versucht haben, so Identitätsmerkmale sichtbar zu machen, die durch Vorratsdaten ausgedrückt werden könnten. Aber das war schon so ein extrem hoher Abstraktionslevel. Das ist zwar schön für Kameras, aber trotzdem erklärungsbedürftig. Wobei die Kinder, mit denen wir da gespielt haben, vor dem Reichstag, wo wir das erste Mal aufgeführt haben, unsere sogenannte Kunstaktion, die haben das sofort begriffen und haben damit auch dann wirklich eine halbe Stunde mit diesen Schildern gespielt. Wir haben leider noch keine guten Bilder. Der Telekom-Skandal ist ein schönes Beispiel, wo man den Leuten diese so auf einer abstrakten Ebene natürlich so ein bisschen deutlich machen kann, ja, dass die Vorratsdatenspeicherung eben auch den Dorfjournalisten irgendwie betrifft, möglicherweise. Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ratlos.
Es sind keine Bilder, aber vielleicht könnte man Menschen ansprechen, wir drehen mal ein Hörspiel, wo sich irgendwelche Mafiosis darüber unterhalten, wie klasse das ist, dass wir jetzt an allen möglichen Stellen die Fingerabdrücke erfassen und dass sie große Datenbanken haben werden und dass das Gott sei Dank die Zeugenschutzprogramme unterläuft und dass sie auf die Art mit viel größerer Loyalität ihre Mafiosi rechnen können. Also wir müssen uns sozusagen Themen nehmen und das jetzt in irgendeiner Form aufbereiten, dass es dann über die klassischen Medien wirklich rüberkommt. Oder vielleicht müsste irgendjemand mal, der schriftstellerisches Talent hat, einfach mal gucken, welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt, wenn man diese Linien weiterdenkt und glaubt, dass das, was das Innenministerium plant, jetzt mal Realität wird. Und dann einfach mal die Gesellschaft beschreiben, so wie sie dann in 15 Jahren sein wird. Also alles nicht so einfach, wie jetzt die einstürzenden Hochhäuser zu filmen. Das war ja nur ein technisches Problem, dass man schnell irgendwo eine Videokamera hat und filmt. Das, was wir jetzt reden, ist ein sehr viel schwierigeres Problem. Man müsste es vielleicht einfach mal probieren. Und im Grunde diesen Perspektivwechsel, dass man auf einmal berichtet, nicht mehr aus der Sicht der Polizei und der Guten, sondern wie freuen sich die Leute, gegen die das sein soll, über manche der Sicherheitsgesetze. Oder ne, da sitzt im Grüppchen Leute, die machen Einbruchsdiebstähle, haben Zugriff auf irgendwelche Realzeitbewegungsprofile von Leuten und freuen sich, dass das ihre Arbeitswelt doch richtig berechenbar und human macht. Jetzt weiß man, wo man einsteigen muss, man hat nicht mehr die Probleme, dass man da unerwartet irgendwelche Leute trifft. Ne? Solche Dinge.
Schöner Plot für den Krimi auf jeden Fall. Ja.
So, ich denke, wir haben zum Thema Daten unsere Spuren hinterlassen.